Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Schön, dass Sie vom Volksfest hierher gefunden haben und nicht dort geblieben sind. Aber bei uns gibt es auch was zu trinken an der Bar. Von Wirt am Graben macht die Bar heute. Sie können jederzeit aufstehen und sich auch was zu trinken holen. Ja, ein ganz spannendes pfingstliches Thema heute, Geist und Ungeist der Religionen. Über pfingstliche Gedanken über Vernunft und Glauben. Ich möchte herzlich willkommen auch unserem Gast, Herrn Franz Gruber. Schön, dass wir Sie heute an diesem Feiertag zu Gast haben. Herzlich willkommen. Ich darf Herrn Gruber nachher genauer noch vorstellen, aber ich möchte ein paar Worte zum Ablauf des Kepler-Salons sagen. Es gibt immer wieder neue Gäste. Es wird jeder Kepler-Salon oder fast jeder Kepler-Salon aufgezeichnet und ich nehme an, dass Sie nachher auch Fragen stellen wollen oder mitdiskutieren wollen. Dann geben Sie mir ein Zeichen oder unserem Technikteam. Dann warten Sie auf das Mikrofon, das ist nämlich ganz wichtig, sonst hört man Ihre Fragen nicht. Also das ist ganz wichtig. Der Vortrag wird ungefähr 20, 25 Minuten dauern. Anschließend, wie gesagt, diese Diskussionen und Fragen. Der Kepler-Salon wird unterstützt von Stadt und Land und vom Verein Freunde Kepler-Salon. Mein Name ist Elfi Schulz, ich bin Präsidentin des Unterstützervereins und ich lade Sie herzlich ein, auch Mitglied zu werden. Wir wollen diesen freien Eintritt wie bisher weiter aufrechthalten und da können Sie uns bitte gerne unterstützen. Wir haben auch im Verein Freunde Kepler Salon nun eine Statutenänderung vorgenommen. Wir können jetzt Firmen aufnehmen mit einem Betrag von 300 Euro im Jahr als Unterstützung. Wenn Sie das machen möchten, wir würden uns sehr freuen. Die Anmeldung für den Kepler-Salon finden Sie im Programmheft auf der Rückseite oder natürlich auch im Internet. Wenn Sie den Newsletter bekommen wollen, dann können Sie sich dort hinten auf dem kleinen Tisch liegt ein Folder, da können Sie sich eintragen oder wenn Sie Interesse haben an der Zusendung des Programms. Das wird nächste Woche soweit sein und auch online wird das Programm zu sehen sein. Ja, Sie können, wie habe ich schon gesagt, jederzeit hinausgehen und sich was zu trinken holen. Im Salon ist das üblich. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen besprochen und ich nehme an, dass Sie lieber im Programm durchsprechen wollen und erst nachher die Fragen beantworten oder darf man zwischendurch sich schon mal melden, wenn etwas unklar ist?
Wenn etwas völlig unklar ist und unverständlich, dann gleich melden. Die Diskussionsfragen, die machen wir nachher.
Machen wir nachher, gut. Ja, ich darf nun Herrn Franz Gruber vorstellen. Er ist geboren 1960 in Vöcklabruck. Er studierte Fachtheologie und selbstständige Religionspädagogik in Linz und in Innsbruck. 1991 promovierte er zum Doktor der Theologie. 1996 folgte die Habilitation im Fachbereich Dogmatik und ökumenische Theologie. Gruber absolvierte Studienaufenthalte in Sao Paulo, Boston und Chicago und war zwischen 2001 und 2007 Gastprofessor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Südböhmischen Universität Budweis. Seit 2001 ist er Professor für Dogmatik und ökonomische Theologie und
ökumenisch.
Okay, ökumenisch.
Ist gar nicht so weit weg. Die eigentliche Theologie ist heute die Ökonomie.
In der letzten Zeit so viel ökonomische Themen gehabt, also Sie verzeihen. Das nennt man einen Icebreaker, nicht so. Also Theologie und seit 2014 Rektor der Katholisch-Theologischen Privatuniversität in Linz, kurz KTU. Er ist auch seit 2010 Mitglied des Kuratoriums des Europäischen Forums Alpbach. Grubers Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen theologische Wissenschaftstheorie, Dialogbedingungen, Theologie, Naturwissenschaften, theologische Schöpfungslehre und Anthropologie, Sozialphilosophie und Theologie. Also das ist nur ein Teil, den ich aus dem Programm entnommen habe. Genauere Angaben können Sie natürlich selbst nachlesen, genauere Angaben zum Lebenslauf von Herrn Professor Gruber. Ja. Das steht nicht im Programm, das kann ich nicht wissen. Ich habe heute ein ganz spannende Überschrift gelesen. Wo habe ich das jetzt? Das möchte ich noch in den Raum stellen. Der Geist weht eben, wo er gerade will. Also er weht dorthin, wo er gerade will. Ich hoffe, dass das nicht ganz so stimmt, oder?
Ja, ein paulinisches Wort. Geist weht, wo er will. Ja, herzlich grüß Gott und guten Abend auch meinerseits. Ich freue mich, dass ich hier heute Abend zu einem Thema sprechen kann. Ich habe es mir selbst ausgesucht. Es war die Frage, was zu Pfingsten passt. Und ich dachte mir, diese Frage Geist und Ungeist der Religionen ist wirklich ein pfingstliches Thema. Sind Religionen besoffen oder wahnsinnig oder voll Geist? Diese Frage muss man sich stellen, wenn man sich mit Religionen behandelt, auch wenn man sozusagen auch Theologe ist, der von der Innenseite der Religionen spricht. Heute möchte ich sozusagen ein bisschen eine Mischung machen als religionswissenschaftlich auch geprägter Theologe. Geht es mir durchaus auch darum, aus einer gewissen Außenperspektive auf Religionen zu schauen und nicht von innen her. Das ist auch nicht Sache der Theologie sozusagen, in den Glauben einzuführen oder für den Glauben zu werben. Theologie ist Reflexion, vernünftige Reflexion des Glaubens und seiner ganzen Bandbreite. Und Religion ist nun einmal eine Dimension des Menschen, eine Dimension der Kulturen. Und deshalb sind Religionen ein Phänomen, mit dem man sich auch in einer säkularen Gesellschaft nach wie vor und vielleicht sogar mehr denn je auseinandersetzen muss, und wir sehen das heutzutage auch. Ich möchte meinen Impuls, und das soll sozusagen ein Anstoß sein, vier Aspekte erarbeiten. Auf der einen Seite mal ein bisschen zum Thema etwas sagen, dann zu einer Frage, was sind Religionen? Was ist eine Religion? Kann man sie definieren? Was kann man darunter verstehen? Und im dritten Punkt möchte ich ein paar so Stichworte herausgreifen, ein paar so Baustellen. Wo merken wir diesen Geist und den Ungeist der Religionen für uns heute? Und schließlich am dem vierten Punkt so eine Frage in den Raum stellen, braucht der Mensch Religion oder braucht er sie nicht oder soll er sie überwinden? Sie sehen schon, wenn ich als Theologe das so stelle, dann ist das natürlich auch vielleicht ein Stück weit eine rhetorische Frage, denn die Selbstaufhebung ist immer auch die größte Kunst, aber in der Theologie ist es so, dass angesichts des Gegenstands, unter Anführungszeichen der Theologie, immer auch die Form sich letztlich aufheben muss. Denn das Göttliche als das große auch Unaussprechbare, Unbegreifbare, ist immer dasjenige, was nie durch unsere menschlichen Gedanken, Gefühle, Kulturformen in den Griff gebracht werden kann. Und drum weht der Geist, wo er will, was damit schon meint, dass alles Institutionelle, alles Geprägte, alles Traditionelle immer auch wieder aufgebrochen wird, völlig neue Richtungen einschlägt. Und das ist ein Stressfaktor für Religionen einerseits, aber auch ein Kreativitätsfaktor. Dadurch entsteht Religion immer wieder neu und man kann sie sozusagen nicht den Geist in der Flasche behalten. Religionen faszinieren und erschrecken. Ich glaube, das kann man auch in unserer Zeit sagen. Sie faszinieren, ich beginne bei diesen positiven Aspekten. Man braucht nur in die Medien schauen. Medien haben ein hohes Interesse in den letzten Jahrzehnten an religiösen Themen. Gerade die Medien sind von daher gesehen ein interessantes Medium, denn sie sind ja nicht pro Religionen unbedingt, sondern sie verstärken eigentlich nur das, was Trends sind. Und sie brauchen sich nur die Berichterstattung zum Beispiel über den Vatikan, über den Papst anschauen, wie hier Stimmungen auch von einem Pol in den anderen wechseln können innerhalb von kurzer Zeit. Der Wechsel von Benedikt zu Franziskus ist schon medial interessant. Die Stimmung hat sich hier sehr, sehr gewechselt. Und das ist eigentlich nur ein mediales Phänomen, denn in der Kirche, das muss ich jetzt einmal so konstatieren, hat sich noch nichts verändert. Großes, nicht? Sondern nur eine Person repräsentiert eine andere Form von Katholizität oder von Kirche und schon sind die Leute anders eingestellt. Wir sehen es auf der anderen Seite, die Faszination beispielsweise der fernöstlichen Religionen. Auch das ist natürlich ein Phänomen, das seit Jahrhunderten schon da ist, aber im 20. und 21. Jahrhundert ganz stark massiv verstärkt worden ist. Das Interesse an Buddhismus, an fernöstlichen Spiritualitäten, Lebensformen, Kunst, Medizin, Lebensweisen und Traditionen. Ich habe schon genannt, Spiritualität, Mystik. Es ist eben nicht so, dass Spiritualität etwas ist, was erschöpft wäre oder zu Ende wäre. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, die Europäer migrieren nicht. Aber was sich auf spiritueller Ebene abspielt, sind die Europäer und Europäerinnen zu religiösen Migranten geworden und Migrantinnen. Sie pendeln in diesen Welten sozusagen herum. Und auch diese spirituellen Bewegungen, ich nenne das einfach jetzt auch einmal wertfrei, wie New Age, Esoterik etc., alles das ist auch ein Phänomen mehr oder weniger des Religiösen. Denken Sie ans Pilgern. Vor 30, 40 Jahren wären Menschen, das waren Einzelne, oder die volksreligiöse Pilgerform, das hat es immer gegeben. Aber das Pilgern ist plötzlich eine Bewegung geworden, die natürlich nicht unbedingt nur mit dem Religiösen zu tun hat. Aber wenn Menschen aufbrechen, sich sozusagen in das Ungewisse hinein bewegen, dann sind da immer auch religiöse Impulse dabei. Oder etwa die Bewegung der evangelikalen Christen, was sich heute am Hauptplatz abspielt, spielt sich seit Jahrzehnten etwa in Amerika oder in Südamerika ab. Die evangelikale Form des Christseins ist eine Form, die sehr viel Dynamik ausgelöst hat und die es zumindest geschafft hat, einen sogenannten urkatholischen Kontinent wie Lateinamerika innerhalb kurzer Zeit protestantisch zu prägen. Das ist ein interessantes Phänomen, wie so etwas möglich ist. Da schauen selbst die Religionssoziologen. Denken Sie an die Ausbreitung des Islam. Jetzt gehe ich auf die globale Ebene. Oder auch die Ausbreitung des Christentums. Das sind sozusagen doppelte Bewegungen. Nur von unserer europäischen Perspektive schaut das alles ein bisschen anders aus. Aber Sie brauchen nur in die südliche Hemisphäre gehen. Dort wächst das Christentum, aber dort wächst auch der Islam ganz rasant. Das heißt, es sind beiden größten Religionen, die eben nicht sozusagen am Ende sind, sondern die eine unglaubliche Zuwachsrate haben. Das hat mit Demografie wesentlich zu tun, das ist schon klar. Das sind nicht nur Bekehrungen, sondern das hat viel mit Demografie zu tun, das heißt also mit Bevölkerungswachstum. Und das spielt sich eben in den südlichen Hemisphären in ganz anderen Dimensionen ab. Aber es gibt nach wie vor auch, würde ich sagen, die normative Kraft von Religionen, die gerade in Bezug auf das Ethische, auf das Menschenrechtliche auch abgestellt sind. Das ist vielleicht auch ein Stück weit meine oder unserer Zugang, ohne jetzt zu vereinnahmen, nämlich neben dem mystischen, aber auch diese prophetische Dimension. Das heißt also, das Gespür für soziale Gerechtigkeit, für die Frage, wo sind Opfer, wo sind Leidende? Denn nur das Stichwort Theologie der Befreiung, meinetwegen. oder viele Christinnen und Christen oder religiöse Menschen, die sich einsetzen für eine Welt aus religiösen Impulsen, für eine humanere Welt. Und andererseits erschrecken Religionen. Sie erschrecken mit ihrem Potenzial an Verstärkung oder Legitimation von Gewalt oder von Intoleranz. Wir sehen das natürlich jetzt ganz stark im Thema Islam. Seit 15 Jahren mindestens. 9/11 ist sozusagen so ein historisches Datum. Da muss man immer aufpassen, weil solche Daten kriegen eine symbolische Kraft. Das heißt also, Sachen, die lange vorher schon auch bewegen, kriegen mit einem solchen Datum dann auf einmal eine herausragende Dimension. Und man liest das alles vor diesem Hintergrund. Es ist auch eine Problematik, aber wir sehen, dass das Europa, dass das USA, dass das den Westen, aber nicht nur hier, vor allem auch jetzt auch natürlich den Nahen Osten, Afrika, massiv prägt bzw. bestimmt. Für mich ist es auch ein Stück weit ein erschreckender Blick, vielleicht in die eigene Geschichte, die wir in Europa erlebt haben. Ich werde auch noch mal darauf zurückgehen, nämlich mit dem Stichwort Heiliger Krieg. Das ist ja nicht eine Erfindung des Islam, sondern den Heiligen Krieg haben vor den Muslimen schon auch die Christen geführt. Das heißt, oder auch, was erschreckt, ist etwa dieser sektenhafte Fanatismus, den Religionen auslösen können. Dass Menschen ihre Vernunft komplett über Bord werfen, Verrücktes machen, auch sich umbringen, nicht? Diese Massenselbstmorde zum Beispiel. Oder auch diese Tendenzen der Vernunftfeindlichkeit, der Reflexionsfeindlichkeit, die in religiösen Traditionen immer wieder herrscht. Bilderfeindlichkeit. Und diese sogenannten Feindlichkeiten, die kann man jetzt quantifizieren. Die Leibfeindlichkeit, die Lustfeindlichkeit, die Frauenfeindlichkeit, die Lebensfeindlichkeit. Also diese Themen stecken auch drinnen und sind sozusagen schon Aspekte des Ungeistes der Religionen. Inquisition, Verfolgung. Oder ich würde auch sagen, dieses unzählige Bündnis von Thron und Altar. Dann, wenn Religionen sich mit Macht verbinden, mit politischer Macht. Das tun natürlich Religionen nicht von sich her. In einer säkularisierten Gesellschaft sind wir in der Hinsicht ungerecht oder besser gesagt ungenau. Wir projizieren unsere Gesellschaft zurück in frühere Gesellschaften. Frühere Gesellschaften kannten aber nicht die Trennung von Leben, Religion, Politik. Die mittelalterliche christliche Welt war nicht nur die Kirche, sondern es war ein Komplex von Systemen, die miteinander gespielt haben, auch sich miteinander bekämpft haben. Aber das ist die Faktenlage. Religionen, das macht das Ganze jetzt ambivalent. Religionen stehen eigentlich für die Verheißung, für das Versprechen des Heilwerden des Menschen, sind aber auf der anderen Seite Instrumente, die unglaublich viel Unheil auch auslösen können. Und deshalb braucht es selbstverständlich immer auch so etwas wie eine Religionskritik. Gesunde Religionen haben ja sowas in sich drinnen. Die biblischen Religionen, die prophetischen Religionen sind eigentlich Religionen, die die Kritik der Religion, der Gesellschaft in sich drinnen trägt. Wie immer, und das ist nicht typisch religiös oder Religion, sind Kritiker ungewollt. Wir brauchen nur in die politischen Parteien oder sonst irgendwo hingehen. Wie geht man mit kritischen Leuten um? Wie geht man mit kritischen Geistern um? Man versucht, sie nicht zu viel Platz einnehmen zu lassen, sondern man hat eine Linie und die versucht man hinzukriegen. Ähnlich sind so organisierte Religionen organisiert und geprägt. Also kurzum, unsere Geschichte, die Geschichte Europas ist zutiefst geprägt von diesen beiden Polen, von dem Faszinierenden von Religion, und hier spreche ich natürlich auch im Wesentlichen als gestaltender Religion das Christentum, und auf der anderen Seite vom Ungeist dieser Religion. Man kann im Kurzen eigentlich auch sagen, das Christentum hat Europa sehr viel gegeben. Es hat Europa kognitive, moralische, ethische, spirituelle Impulse geschenkt. Es hat Europa Kulturimpulse gegeben, Wissenschaft. Die Universitäten sind im Prinzip ein Kind des Christentums. Sie sind entstanden aus den mittelalterlichen Klosterschulen und nicht bloß nur im Widerspruch. Religionen sind sozusagen auch Katalysatoren von verschiedenen Richtungen. Das Christentum hat auch das Erbe der Antike angetreten und großteils als einzige Großinstitution in die Zukunft damals hineingetragen. Das Christentum hat große diakonische Impulse gesetzt. Denken Sie an das Krankenwesen, an das Krankenhauswesen, an die Hospize. Es waren die Klöster, es waren diese Einrichtungen, die dafür gesorgt haben, in Zeiten, wo es keinen Sozialstaat gegeben hat, dass sich jemand um diese Menschen gekümmert hat. Die Orden waren hier herausragend bis heute. Und auch das hat das Christentum politische Impulse hineingesetzt. Eines der wichtigsten, natürlich auch problematischen, aber eines der wichtigsten Impulse war zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat. Die Trennung von Kaiser und Papst. Auch wenn das dann unglaublich viel Konkurrenz ausgelöst hat. Heute sehen wir, dass diese Trennung von Kirche und Staat dazu führt, dass es viel besser ist, wenn sozusagen zwei Bereiche Gesellschaft prägen, als wenn ein Komplex miteinander, Kirche und Staat meinetwegen, das zusammenschmilzt. Oder trotz allem, auch wenn es sozusagen erkämpft werden musste, die Inspirationen der Freiheits- und Menschenrechte. Es ist ja nicht so, dass die Bibel von der Tradition, wo ich herkomme, menschenrechtsfeindlich ist oder antifreiheitsfeindlich. Das Christentum ist das Christentum, das auch einmal angefangen hat mit der Freiheit des Menschen. Es hatte zwar in der Antike nicht die Kraft, die Sklaverei abzuschaffen, aber allein der Gedanke, dass der Mensch ein freies Wesen ist, der sich sozusagen seinem Schöpfer verdankt und deshalb von niemand anderen unterworfen und versklavt oder sonst irgendwas dürfte, war ein Gedanke, der letztlich dann erst im 17., 18. Jahrhundert dann fruchtbar geworden ist zu einer Idee der allgemeinen Menschenrechte. Andererseits, und das sehen wir genauso, das Erschreckende, das Europa auch hinter sich hat, durch diesen gewalttätigen, intoleranten Ungeist, der in der Religion drinnen gewesen ist. Die Ausbreitung von Gewalt, die Ausbreitung des Glaubens mit Gewalt, ein absoluter Widerspruch eigentlich zur biblischen, zur jesuanischen Idee, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, war niemals gemeint, sie mit Schwert und Feuer zu Christen zu machen. Praktisch ist es tatsächlich so geworden. Die Verfolgung der Andersdenkenden, Inquisition des Mittelalters, Hexenverfolgung, die Religionskriege. Wir hatten in Europa vom 15., 16., 17. Jahrhundert, drei Jahrhunderte lang Religionskriege, die Europa an den Rand des Ruins gebracht haben. Das heißt also, die damaligen Fürsten und Potentaten haben sich im Namen der Religion, im Namen der Wahrheit, im Namen Gottes die Schädel und die Köpfe eingeschlagen, eigentlich territorial und Machtkonflikte ausgelöst. Das waren keine dogmatischen Konflikte, sondern es waren politische Konflikte, aber im Medium der Religion. Und darum hat Europa eigentlich selbst eine Lerngeschichte mit diesem Thema hinter sich. Und man kann nur dankbar sein, dass die Aufklärung, der Liberalismus, die Menschenrechte, dem Christentum, dem damaligen Christentum, den Zahn der Gewalt gezogen hat. Es musste sozusagen von außen her eine Inspiration, eine Idee, eine Vision kommen, wie man einer solchen unter Angriff religiös wild gewordenen Gesellschaft Herr wird. Das Problem war natürlich, dass man nicht verstanden hat, wie kann man in einem Pluralismus von letzten Wahrheiten leben. Wenn man die Idee hat, die Gesellschaft kann nur eine einzige Gesellschaft sein, die nur eine einzige Religion haben darf und eine einzige Konfession, war jede Bedrohung, jede Andersheit von vornherein sozusagen eine Kampfansage. Europa musste lernen, mit der Vielfalt der Meinungen umzugehen. Das hat bedeutet, dass man die Religion sozusagen privatisiert hat, unter Anführungszeichen, nicht in der Hinsicht, dass Religionen was Privates sind, sondern dass der Glaube, dass Religionsfreiheit eines der ersten Prinzipien der Freiheitsrechte ist, im negativen und im positiven Sinn. Religiöse Menschen dürfen ihre Religiosität ausüben, aber der Staat selbst enthält sich einer religiösen Positionierung. Er hält sich zur Religion neutral. Und aufgrund dieses Deals, dieser Konstruktion, kann es Religionsfrieden geben. Und damit hat auch eine Religion natürlich eine sehr, sehr schwere Last jetzt zu tragen. Das Christentum muss diese Last auch aushalten. Sie kann sich nicht mehr auf die öffentliche Ordnung berufen, um ihre Autorität durchzusetzen. Sie kann sich sozusagen nur mehr auf die Glaubwürdigkeit ihres Angebots berufen. Und das erleben wir heute in einer säkularisierten Gesellschaft, in einer pluralisierten Gesellschaft, dass es für das Christentum hier als Religion oder aber auch für andere Religionen wäre das genauso der Fall, nur mit den gewaltfreien Methoden der Überzeugung möglich ist, Mitglieder zu rekrutieren und nicht, weil man ein Staatsgebilde hat, das katholisch oder evangelisch ist oder weil man per Geburt hineingeboren wird und hineingezwungen und sozialisiert wird in eine bestimmte Religion. Ich möchte also diesen komplexen Bereich, den wir sicher in der Diskussion noch streifen werden, dann nur in der Hinsicht zusammenfassen, dass wir also sehen, Religionen sind einfach ambivalente soziale Systeme und es braucht einen öffentlichen Streit um die Bedeutung, um die Gefahr, um den Stellenwert der Religion. Darum kann man auch Religionen nicht in der Hinsicht einfach privatisieren und sagen, belastest du, das ist kein öffentliches Thema mehr, sondern Religion muss sich von innen her und auch von der Gesellschaft her immer auch der Kritik, der Auseinandersetzung stellen. Darum ist Religionskritik legitim, auch wenn sie beispielsweise polemisch ist. Es gibt so eine neue Welle des Neo-Atheismus, Richard Dawkins meinetwegen oder Schmidt, Salomon. Es sind so verschiedene Leute, die auch eine gewisse polemische und einseitige Sichtweise der Welt haben, die meinen, alles Üble, alles Schürche sind die Religionen schuld daran. Wären die Religionen nicht, wäre es in der Welt friedlich. Man kann immer nur erinnern, das 20. Jahrhundert hat zwei Weltkriege abgeführt und die waren dezidiert nicht religiöse Kriege, auch wenn religiöser Fanatismus eine Rolle meinetwegen in dem faschistoiden Sinn oder sonst irgendwas gespielt haben mag. Aber es waren definitiv keine Religionskriege und dennoch ist die Gewalt geblieben. Das heißt, Religionen können Gewalt verschärfen oder sie können sie eindämmen. Das ist die Frage. Und weniger sind Religionen in sich aufklärungsfeindlich, friedensfeindlich. Wir sehen auch, und das ist auch so ein Kapitel, das interessant ist, gerade auch in der Soziologie, glaubte man ja im 20. Jahrhundert, die Säkularisierung, der wissenschaftliche Fortschritt wird die Bedeutung der Religionen sozusagen gegen Null sinken lassen. Das Thema Religion erledigt sich von selbst, wenn die Menschen nicht mehr in Not sind, wenn sie keine Ängste mehr haben, wenn sie Fortschritt erleben. Hermann Lübbe, das ist ein Religionsphilosoph, hat mal vor 20 Jahren gesagt, die Aufklärung hat sozusagen das Ende der Religion angekündigt. Heute ist es umgekehrt. Es ist so, dass die Religionen wieder aufblühen und es scheint eher so zu sein, als würde das Ende der Aufklärung gekommen sein. Aber nicht, weil die Religion auftaucht, sondern weil wir in einer Marktwirtschaft oder Marktgesellschaft leben, wo alles banalisiert wird und wo der Mensch zu einem Ding, zu einer Ware wird. Und diese Gesellschaft eigentlich keine Perspektiven, keine Utopien, keine Visionen mehr anbieten kann. Wenn also Religion so gewickelt ist, so gestrickt ist, dann geht es darum, dass man also ein differenziertes Urteil über Religionen findet, eben über Geist und Ungeist von Religion. Und das ist Arbeit mit Vernunft. Das ist sozusagen nicht nur religiöse Reflexion, sondern das ist Reflexion mit den Mitteln der Vernunft. Religion braucht Vernunft und Vernunft muss sich mit der Religion konfrontieren. Und das ist auch ein Stück weit Arbeit der Theologie. Wenn sie schon an den öffentlichen Universitäten sein darf, dann darf sie das nur sein, weil sie vor dem Forum der Vernunft das reflektiert, was sie sozusagen im Glauben überzeugt verkündet. Denn Wissenschaft und Reflexion hat ja eines als als Kommunikationsmedium, nämlich das Argument. Das heißt, das Argument ist das einzige Medium, mit dem wir über Religion sprechen dürfen und nicht der Zwang, die Überzeugung, was auch immer, die Androhung. Und das ist auch immer ein Teil der Religionsgeschichte gewesen. Alle Universalreligionen haben so mehr oder weniger solche Reflexionssysteme auch drinnen. Aber man weiß bei einer Religion nie, wie weit sie solche Reflexionen zulässt oder auch nicht zulässt. Drum gibt es mal mehr aufgeklärte Phasen in der Religionsgeschichte und mal weniger aufgeklärte Phasen. Aber das bedeutet, dass wir alles das, was auch mit Religionen sagen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten beurteilen dürfen und können. Es ist zum Beispiel, um das konkret zu nennen, nicht, eine unglaublich schwierige Prozedur gewesen, innerhalb der christlichen Religion so etwas wie eine philologische Methode zuzulassen, einen kanonisierten Text, einen heiligen Text, nicht nur aus der Innenperspektive des Glaubens zu lesen, sondern aus der kalten, rationalen Perspektive der Textkritik. Zu schauen, stimmt das überhaupt, was da drinnen steht? Einer der ersten, der das gemacht hat, war Spinoza, ein jüdischer Philosoph, der in Amsterdam versucht hat, die Bibel mit Vernunft zu lesen. Und da braucht man ja nicht viel. Man denke sich nur mal nach, und das hat der Spinoza gemacht, wie funktioniert es, dass Gott oder der Noah alle Tiere in einem Schiff zusammengestaucht hat und das ganze Futter und 40 Tage und 40 Nächte übers Meer gefahren hat. Wie groß muss das Schiff gewesen sein? Und dann steht noch drinnen, wie groß dieses Schiff laut Bauplan Gottes gewesen sein soll. Spinoza hat gesehen, das kann sich nicht ausgehen. Das stimmt nicht. Und so hat er eine Unmenge an Daten zusammengesammelt und hat gesehen, das kann man nicht wörtlich verstehen. Man muss das anders verstehen. Ein Thema, das das Christentum oder die katholische Kirche dann mit Galileo Galilei, oder Kepler hatte das Glück, dass er sozusagen diesen Konflikt nicht erlebt hatte. Aber Galileo Galilei, ein streitbarer Bursche, das muss man auch lassen, ein polemischer Kerl, der sich von dem Vatikan nicht sagen lassen wollte, hat diesen Streit aufgenommen. Der Konflikt war damals tatsächlich. Was bedeutet es, wie wir die Bibel lesen sollen? Die damaligen gescheitesten Theologen haben natürlich erkannt, falls Galileo Galilei recht hat, müssen wir unsere ganze Interpretationsweise in der Bibel neu durchdenken. Das wollte man nicht. Man wollte diese Herausforderung nicht machen. Der Preis war hoch. Der Preis war eigentlich für beide Seiten hoch. Denn man hätte erkennen müssen, dass die biblische Sprache nicht Naturwissenschaft ist, sondern dass sie eine ganz andere Form von Sprache ist, dass sie sozusagen existenzielle Wahrheit ist, dass sie eine Wahrheit des Sinns ist und nicht eine Wahrheit der Naturgesetze. Aber diese Unterscheidung konnte man damals nicht machen. Ich überspringe die Frage der Definition der Religionen. Da können wir uns vielleicht nachher dann ein bisschen beschäftigen. Sondern gehe noch einmal auf den Punkt, und das wäre mir wichtig jetzt am Schluss, wo sind die großen Herausforderungen in der Begegnung zwischen Gesellschaft, Kultur, unserer Kultur und den Religionen? Ich würde drei Themen herausgreifen, die für mich sehr entscheidend ist, weil es Menschheitsbaustellen sind. Es sind nicht religiöse Baustellen, es sind Menschheitsbaustellen. Die eine Baustelle ist die Frage der Gewalt, die Frage der Toleranz. Seit es Menschen gibt, ist das die brennendste Frage, um sein oder nicht sein. Der Mensch ist eben das Wesen, das nicht nur ein Geschöpf ist, das vergänglich ist und endlich ist, sondern ein Geschöpf ist, das seine Instinktfreigesetztheit bewältigen muss auf Konfliktlösungsbasis. Und Konflikte zu lösen, Krisen zu lösen, können immer auch mit Aggressivität, mit Gewalt gelöst werden oder nicht mit Aggressivität und Gewalt. Und diese Herausforderung sieht man sehr, sehr schön, wie sie innerhalb auch der Universalreligionen, und ich gehe mal das ist sozusagen auch meine Nähe. Darum werde ich auf die Fernöstlichen hier weniger Bezug nehmen, weil das nicht meine, auch nicht im Großteil unsere Tradition ist. Die monotheistischen Religionen führen sozusagen ständig eine Frage mit sich herum, wie hältst du es mit der Gewalt? Und diese Religionen lernen auch tatsächlich, und zwar, ich nehme jetzt den Plural, weil hier die abrahamitischen Religionen wie das Judentum, das Christentum und der Islam diese Thematik mit transportieren. Einerseits der eine Gott, der ein leidenschaftlicher Gott ist, ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Anhänger, seine Anhängerinnen mit ganzheitlich binden möchte und auch damit ein starkes Wahrheitsbewusstsein hineinkommt. Ein Bewusstsein, dass dieser Gott Wahrheit und Macht ist. Und dass man im Namen dieses Gottes durchaus auch seine eigene Geschichte gelesen, transportiert hat. Wenn man das Alte Testament liest, dann liest sich das auch als Rechtfertigungsgeschichte des eigenen Überlebens. Wenn man jetzt genau hinschaut, was die Realgeschichte darstellt und was die epische Geschichte ausmacht, dann sieht man wieder eine riesige Diskrepanz. Einerseits diese entsetzlichen semantischen, sage ich einmal, sprachlichen Eskapaden der Gewalt. Gleichzeitig weiß man heutzutage, geschichtlich hat sich da gar nicht viel Gewalt abgespielt. Wenn da ein Volk beschrieben worden ist, dann ist das ein Clan gewesen und nicht Völker mit Hunderttausenden. Aber dennoch, diese Sprache der Gewalt war religiöse Sprache. Jahwe ist ein Kriegsgott. Und diese Dimension sitzt drinnen. Die kann man nicht wegleugnen. Darum ist Jahwe derjenige, der ja auch diese Sklaven aus Ägypten herausgeführt hat, die Ägypter geschlagen hat. Das heißt, in der Erinnerungsgeschichte wird immer eine Geschichte von Gewalt und Ohnmacht rezipiert. Trotzdem, es ist schon interessant, rezipiert wird vor allem auch jetzt die Erinnerung, dass ein Gott sich für Ohnmächtige eingesetzt hat und ihnen aber dann verbietet, in ihrer Freiheit Gewalt anzuwenden. Das ist ein langer Prozess, der über Jahrhunderte läuft. Die großen letzten theologischen Poesien, die es sozusagen gibt im Alten Testament, sind alle Poesien der Gewaltlosigkeit. Bis hin zum Gott, der selbst völlig gewaltlos wird. Der nur mehr mit der Macht des Wortes kämpft. Also sozusagen mit Argumenten. Und nicht reinschlägt. Oder wenn Sie diese Bilder vom Gott, der Kind wird, anschauen, dann sind das symbolisch zutiefst Bilder der Identifikation Gottes mit den Ohnmächtigen und dem Verzicht auf Gewalt. Jesus, wenn man in die christliche Geschichte hineingeht, Jesus ist der Prototyp des Gewaltverzichts. Im Namen Jesu hätte das Christentum niemals mit Gewalt auf Konflikte reagieren dürfen. Sie kennen die Bergpredigt. Wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halte ihm die andere Seite hin. Das ist eine starke Ansage. Wer ist zu dem fähig? Das Christentum am Anfang hat sich an diesen Spruch gehalten. Wir haben gesehen, dass also, aber dann später in einer Massenreligion das nicht mehr funktioniert. Spätestens in einer politischen Religion mit Konstantin, in diesem Zeichen wirst du siegen. Ursprünglich war das Kreuzeszeichen ja kein Siegeszeichen, sondern ein Zerstörungszeichen. Die Erinnerung an einen, der aus der Gesellschaft gewaltsam vernichtet worden ist. Das Christentum hat auch in den ersten 300 Jahrhunderten nie das Kreuz als sein Symbol gehabt, sondern den guten Hirten und den Fisch. Nie das Kreuz. Konstantin hat diesen Mythos oder Traum in die Welt gesetzt, dass er erstmals mit einer Religion sozusagen seine politische Siegeskarriere krönt, damit auch dem Christentum den Weg zur erlaubten Religion und später zur Staatsreligion gemacht hat. Und kaum ist das Christentum Staatsreligion, was soll es denn auch anders sein? Muss der Staat, wird der Staat mit Autorität und auch Gewalt seine Konflikte zum Teil lösen? Und damit haben wir sozusagen diesen Problemfall schon mitgehabt. Die Neuzeit, die Aufklärung, hat uns über die Visionen der Gewaltenteilung, die Visionen einer gewaltfreien Religion und einer gewaltfreien Gesellschaft, zumindest das gebracht, was wir sozusagen diesen neuen Konsens verstehen, nämlich eine auf Menschenrechte aufgebaute Gesellschaft. Und damit ist möglich geworden, was Religionen nicht mehr möglich war und Religionen nicht möglich sein kann. Nämlich einen Grundkonsens in der Gesellschaft herzustellen, der für alle verbindlich ist. Das können Religionen nicht sein, weil Religionen starke Gründe, starke Überzeugungen für bestimmte Wahrheiten einbringen. Und eine Gesellschaft, die alle Menschen auf eine solche Wahrheit verpflichten müsste, müsste eine Gesellschaft sein, die sozusagen ständig nach innen Druck erzeugt. Nur eine Gesellschaft, die auf Menschenrechte aufbaut, kann praktisch das Kriterium abgeben, wie eine Gesellschaft halbwegs gewaltfrei bleibt und Religionen sozusagen nicht mehr über den Hebel von Macht sich ausbreiten können. Und damit haben die Religionen oder damit hat das Christentum auch gelernt, tolerant zu werden, weil es von sich aus nicht tolerant war. Das Christentum wäre von sich aus tolerant, dann müsste sie aber eine Religion sein, die keine Macht hat. Das Judentum ist eine Religion, die deshalb, auch wenn sie monotheistisch ist, niemals zu solchen Gewaltexzessen geneigt hat, weil es niemals eine imperiale Religion geworden ist. Das Judentum war sozusagen immer auch eine Religion der Opfer, der Verfolgten, der Gehassten. Und von daher gesehen konnte das Judentum sein Potenzial, das es auch an Gewalt drinnen hat. Das sehen wir auch heute in Israel, wie dort Orthodoxe, Ultraorthodoxe und so weiter mit diesem Thema umgehen. Okay, das ist sozusagen einer dieser großen Baustellen, die bleibt und wir sehen heute, vor allem in Richtung auch Islam, dass diese Baustelle dort ganz massiv ansteht und dass der ganze Islam sich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen muss. Das hat er bisher nicht getan. Die Frage der Gewalt, der Gewaltanwendung war bisher in der islamischen Theologie, in der islamischen Glaubensverkündigung, soweit ich das beurteilen kann, kein prioritäres, kein vorrangiges Thema. Man kann nicht sagen, das ist nicht unsere Sache. Genauso wenig, wie wir Christen sagen können, Religionskriege waren, gehen uns nichts an. Das ist unsere tiefe Vergangenheit. Es ist auch trotzdem unsere Geschichte. Zweiter Punkt, ich komme jetzt, werde das abkürzen, das ist das Thema Wissen und Glaube. Welche Religionen verkünden Heilswissen? Aber Heilswissen ist immer mit Weltwissen verquickt. Es gibt sozusagen, Religionen sind ganz komplexe Wissenssysteme. Und die modernen Wissenschaften haben sozusagen eine Trennung gemacht. Weltwissen nicht mehr durch Rückgriff auf religiöse Inspirationen und Traditionen, sondern durch wissenschaftliche Methodologie. Aber damit, ich habe schon erwähnt, das Beispiel Galilei und Astronomie und Kosmologie, Physik und so weiter, Biologie, Evolution, alles das sehen wir heute, schafft ein völlig anderes Weltbild. Universalreligionen produzieren ein großes Weltbildstrukturen an und für sich. Das ist die kognitive Stärke von Religionen. Aber heute müssen Religionen diese Differenzierung von Wissen und Glauben auseinanderlegen. Und wir sehen den Konflikt heute weniger bei der Weltanschauung als bei den ethischen Konflikten. Die ethischen Konflikte beispielsweise beim Beginn des Lebens. Darf man in den embryonalen Zellkern eingreifen? Wie weit darf man hier manipulieren? Aus einer religiösen Perspektive und aus einer katholischen Perspektive gilt sozusagen die Regel, das Prinzip, mit dem Beginn des Lebens ist potenziell menschliches Leben gegeben, das nicht mehr manipuliert werden darf von außen. Das also unter dem maximalen Schutz steht. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ergibt sich dieses ethische Prinzip nicht per se. Das ergibt sich auch aus der theologischen Perspektive, weil jeder Mensch Kind Gottes ist und damit von vornherein eine Qualifikation hat, die er aber wissenschaftlich nicht bekommt. Wissenschaftlich ist das ein Zellgebilde, das sich erst zu einem Menschen heranbildet. warum sollte man hier nicht manipulierend eingreifen? Das heißt, hier haben wir, ohne dieses Thema jetzt zu lösen, aber hier haben wir die Konfrontationen der Ethik, genauso am Ende mit dem Lebensende. Wie weit darf der Mensch selbst sein Sterben und so weiter in die Hand nehmen? Und ein dritter Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, und dann gebe ich die Runde frei. Ja. Sie starren schon alle. Ja. Das ist die Orientierungs- und die Sinnfindungs- oder die Sinnstiftungsfunktion von Religion. Religionen leisten Sinnstiftungen und leisten Orientierungen. Jede Kultur, jeder Mensch stellt sich irgendwann auch einmal mit letzten Fragen. Wer ist er? Was ist meine Biografie? Was bedeutet sie? Welchen Sinn hat sie? Religionen geben darauf starke Antworten. Es sind Optionen, dein Leben so zu verstehen. Und jeder Mensch und unser Leben hat sozusagen immer, ist konfrontiert mit zwei Abgründen. Das ist der Abgrund der Endlichkeit und der Vergänglichkeit. Es ist deshalb ein Abgrund, weil keiner gerne von der Welt geht, wenn er gerne lebt und wenn das Leben gut ist. Die Sterblichkeit, dass mein Leben begrenzt ist, ein definitives Ende hat. Und man nicht weiß, was hinter diesem Ende ist und ob etwas ist, im kognitiven Sinn des Wortes. Wir wissen es nicht. Religion hat einen Glauben. Das ist ein Durchgang, ein Übergang in ein neues Leben. Aber wir haben kein empirisches Wissen über dieses Leben jenseits des Todes. Und ich erwähne es nochmal, der zweite Abgrund, der Abgrund der Gewalt. Die Eskalationen der Gewalt und der Schuld. Das Leben, das sozusagen schuldhaft zerstört worden ist. Das unabgegoltene Leben, das nicht sein dürfte. Wer ein gutes Leben hatte, ist okay. Aber was ist mit den vielen, vielen Leben, die abgebrochen werden, die zerstört werden, schuldhaft? Diese Leben, wohin gehen die? Haben die jemals Hoffnung? Gibt es für dieses Leben Sühne? Das sind Fragen, die eigentlich letztlich nur mit religiösen Sinndeutungen beantwortet werden können. Das Christentum, das Judentum und der Islam reden von der Auferstehung. Sie sagen, innerhalb der irdischen Geschichte gibt es keine letzte Gerechtigkeit. Es gibt keine letzte Hoffnung für uns. Wir können für diese Hoffnung nicht einstehen. Aber Gott ist der Name für diese Hoffnung. Dass die vielen, vielen Opfer der Natur, der Geschichte nicht vergessen sind. Gott ist die Erinnerung, dass auch ihr Leben noch einmal gut wird. Etwas, das wir nicht machen können. Und von daher gesehen stiften Religionen nicht nur Sinn, sondern sie geben auch einen Sinn für die Würde des Menschen. Für die unverbrüchliche Würde des Menschen. Das ist vielleicht heutzutage eins der größten Herausforderungen, auch wenn wir so überzeugt sind von der Würde des Menschen und versuchen, sie zu schützen. Aber de facto erleben wir in unseren politischen Systemen, ökonomischen Systemen, industriellen Systemen, dass die Menschen alle funktionalisiert werden. Wir sind alle irgendwo ein Stück Funktion. Für die Wirtschaft sind wir Konsumenten, Produzenten. Für die Schule sind wir Schüler, Lehrende oder sonst was. Für das Krankenhaussystem sind wir Klienten. Das heißt, wir sind alle funktionalisiert. Und jeder, der in diesen Systemen drinnen ist, wird nach diesen Rollen behandelt. Die Frage, wo der Mensch als Ganzer bleibt, das ist eine Frage, die wir heute immer mehr erleben. Wo bleibt der Mensch noch er selbst? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum religiöse Spiritualitäten und Inspirationen wieder aufkommen und wieder wach werden, weil Religion der Ort ist, wo die Frage nach dem Menschen, wer bin ich, auch so zentral ist. Immanuel Kant hat die berühmte Frage gestellt, drei Fragen hat die Philosophie oder vier Fragen. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und alle drei Fragen münden in der letzten Frage, was ist der Mensch? Und diese Frage, was ist der Mensch, ist sozusagen auch die Urfrage der Religion. Ich schließe mit einem Zitat von Chesterton, der da immer für solche Sachen gut ist. Der hat einmal gesagt, wenn die Menschen nicht mehr an Gott glauben und aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Das ist die Chance der Propheten und sie kommen in Scharen. Ich habe so den Eindruck, dass wir am Ende einer religiösen Geschichte Europas, auch am Ende der starken Kraft der Religionen, in eine solche Phase hineinkommen. Die Menschen glauben nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Aber jetzt sind Sie am Wort. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, zunächst eine kleine Anmerkung. Sie haben gesagt, in der letzten Zeit blüht die Religion wieder auf. Das kann ich leider bei Weitem nicht mitkriegen. Mhm. Gestern im Pfingstgottesdienst mit aller Mühe fand sich überhaupt ein Priester, ein einziger Ministrant und die Kirche teilweise besetzt mit lauter Leuten in meiner Kategorie keine Jugend. Also das mit dem Aufblühen, das ist ein Märchen, ein Insider-Aberglaube. Meine Frage aber, ja. Im Titel Ihres Vortrages steht, Gedanken über Vernunft und Glauben. Das sind diametral entgegengesetzte Begriffe. Denn wenn ich nur zwei Stichworte anschneide, die mit Vernunft für mich unlösbar sind. Das eine ist die Tatsache, dass ein neugeborenes Kind, das nicht getauft ist, wegen der sogenannten Erbsünde zur ewigen Verdammnis verurteilt ist. Das ist unverständlich. Das zweite ist das riesige Thema der Theodizee. Also da mit Vernunft kann man nichts ausrichten. Glauben kann man es. Danke.
Also für mich war einfach erstmal ein sehr schöner Vortrag, also hat mich sehr berührt. Und ich fange einfach gleich mit der letzten Antwort an, also mit dieser Vielfältigkeit des Glaubens. Ich glaube, glaube ich zum Beispiel einem Arzt, der sich von der Pharmaindustrie irgendwelche Mittel zusammenbacken lässt und dann einen Doppelblindversuch macht am Patienten, der ich dann bin. Ich glaube, muss das glauben, weil ich kann die Pharmaindustrie nicht überprüfen. Also wir glauben unendlich viel, was in den Zeitungen ist oder so. Wir sind total gläubige Menschen und leider nicht vernunftorientiert. Und deswegen sage ich einfach, wir müssen einfach, also für mich ist es so wichtig, was ist denn Vernunft? Wie kann ich Vernunft und mein Sein, also für mich in ethische Grundhaltung oder in Würde des Menschen versetzen? Also ich kann immer nur von mir ausgehen. Und da stört mich zum Beispiel in der Sprache ganz viel, was wir machen. Zum Beispiel stört mich Toleranz. Toleranz ist für mich Duldung. Für mich ist Respekt ein viel wichtigeres Wort, dass wir den anderen respektieren. Also ich habe mal ein Erlebnis gehabt, wo ich Muslime, die also Krach gemacht haben und haben gefeiert nachts, und habe gesagt, wie kannst du das respektvoll beenden? Und dann habe ich mir so, ich hatte so ein Käppi von so einem Sufi-Geschenk gekriegt, bin ich hingegangen, habe gesagt, Salam alaikum, ob sie etwas leiser sein könnten. Das hat wirklich funktioniert. Die waren sofort leise. Und es ist einfach die Frage, gehen wir da in Opposition oder sind wir in der Lage, auch in die andere Religion mit dem Wissen, was wir haben, mit unserer Vernunft, ja, da reinzugehen und auszugleichen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, mit Hilfe von Vernunft und mit Sprache ganz anders zu handeln, wie wir das tun. Also heute gibt es jetzt der Gerald Hüther, der Gehirnforscher, der ja auch von Geist spricht, von Begeisterung, der geht ja davon aus, dass wir heute Kinder verblöden, also weil die relativ früh an Erwachsene angepasst werden, die auch nur 5% von 100% wissen, also fast nichts. Wie können wir Kinder zum Beispiel fördern durch unsere Sprache? Also ich habe jetzt so, ich mache jetzt bei diesen Leising-Schulen mit, die sich hier ausbreiten in Österreich, und da geht es darum, wie kann ich mein Aber, immer das in Frage stellen, durch ein Und ersetzen, das heißt durch Erweiterung. Wie können wir uns erweitern? Wie geht das, dass wir merken, wir sind eine Familie und jeder hat einen anderen Ansatz? Wie kann man das verfeinern, indem wir das erweitern und nicht immer in Frage stellen? Weil in Frage stellen heißt immer nur Konkurrenz. Und Konkurrenz ist unsere Gesellschaft. Wie geht das? Und das ist so meine Grundfrage. Und dann ist noch ein ganz wichtiges Wort ist ja. Und nein, also wir sind immer dabei, zum Beispiel Kindern auch zu sagen, nein, so geht das nicht. Aber wir kennen die Gedanken der Kinder gar nicht dabei, wenn die das für sich formulieren. Wir fragen nicht nach. Wir schauen nicht, was wir von den Kindern noch an Begeisterung lernen. Also wenn Kinder noch 400 Mal am Tag lachen und wir vielleicht noch 10 Mal, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Also mit uns. Wir müssen einfach überlegen, wie kommen wir wieder dahin. Danke.
Okay, danke schön. Der Herr da hinten, bitte.
Ah. Darf ich vielleicht zu Ihrer Aussage noch etwas sagen? Sie sagen, es ist kein Religionsbedürfnis in der Gesellschaft. Waren Sie heute am Hauptplatz? Sehen Sie?
Ja.
Und das ist praktisch der Unterschied. Also ich war heute ab 2 Uhr sowas am Hauptplatz und da gibt's eine immense von Gruppen, die ihre Stände aufgestellt haben, die verschiedensten religiösen Gruppierungen haben da ihre Ideen angeboten und so weiter und dann auch im Laufe der Vorstellung muss ich sagen, hat sich eine große religiöser Aufbruch, möchte ich schon fast sagen, ergeben. Ich habe einen Pater gesehen, ich glaube, es war vom Eigen, der so nachdenklich da bei einem Hauseingang gestanden und der hat immer nur so denkt und hat sich das Ganze angeschaut und so ungefähr, er versteht die Welt nicht mehr, so ungefähr ist mir das vorkommen. Danke.
Gerne, wollen Sie das?
Nein, ich will die Anfragen nicht abbrechen, aber sonst
ja,
gar nicht anders.
Ja, passt schon, bitte. Jetzt waren einige, die Kirchen sind leer. Uns fehlen die genau. Richtigen Worte. Oder gehen wir weiter?
Machen wir noch ein paar.
Okay.
Ja. Okay. Eine kleine Anmerkung nur. Diese Entscheidung konnte man damals nicht treffen, war der Satz. Nämlich, dass man den Himmel des Glaubens nicht vom Himmel der Astronomie unterscheiden hätte können. Ich glaube, jeder, den man in Florenz angesprochen hätte, damals hätte diesen Unterschied treffen können. Auch Galileo hat klar gesagt, mir geht es nicht um euren Himmel der Religion, in den man kommen kann oder nicht, sondern ich beobachte die Sterne. Und das ist so einleuchtend, dass ich also annehme, dass das jeder damals verstanden hat. Es ging nach meiner Meinung einfach um eine machtpolitische Auseinandersetzung, nicht? Kardinal Bellarmin war ja auch kein Dummkopf. Man hat ihm zuerst noch einen faulen Kompromiss angeboten. Das Ganze sei an sich, wenn er sich dazu bekennte, doch nur eine mathematische Angelegenheit. Dazu hat er sich nicht eingelassen. Er musste dann mit der Androhung des Scheiterhaufens etwas abschwören, wovon jeder gewusst hat, dass es ihm zutiefst in der Seele widerspricht. Also es ging dann um eine Machtposition und sonst gar nichts. Die Theologie war damals die einzige Wissenschaft und es hat sich nun daneben quasi eine neue Art der Wissenschaft etabliert und man wollte das offensichtlich verhindern.
Ja,
bitte. Okay. Ich habe es bewusst Geist und Ungeist der Religion gesprochen und ich wollte Religion nicht mit dem Christentum oder mit dem katholischen oder evangelischen oder konfessionellen Religionen identifizieren. Denn sonst würde man tatsächlich den Befund, ja, den kann man ja nicht widerlegen, der ist ja de facto der Fall. Nur würde ich eben hier unterscheiden. Die Entkirchlichung ist nicht gleichzeitig eine Entreligiosisierung. Das sehen wir erst heute klarer. Das woanders, ich habe jetzt einen globalen Kontext, aber eben auch bei uns das so genannt. Und da tun sich ja auch selbstverständlich in der Wissenschaft die Religionssoziologien schwer zu definieren, was ist jetzt eigentlich Religion? Ist Religion dann immer schon gleich eine gewisse religiöse institutionalisierte Form? Oder ist nicht Religiosität, der Suche nach Spiritualität, genauso auch religionsaffin? Gibt es nicht viele quasi-religiöse Aspekte, die meinetwegen mit einer institutionalisierten Religion nichts zu tun haben. Der wissenschaftliche Säkularismus meinte tatsächlich, dass alle diese spiritualistischen Formen der Weltbetrachtung zu Ende gehen. Es wird ein ganz positivistisches, wissenschaftliches Weltbild dann da sein und diesen Aberglauben und diesen Humbug werden wir hinter uns haben. diese sogenannte Säkularisierungsthese, die da im Hintergrund steht, das ist einer der großen sozusagen Überraschungen oder auch Falsifikationen der jüngeren Wissenschaftsgeschichte, dass eben es nicht so ist. Dass es offensichtlich eine, zumindest eine religiöse Resonanz, eine Resonanz, die es im Menschen gibt, die immer wieder neu aufbricht. Aber wir haben eine sehr komplexe Entwicklung. Auch die Säkularisierung nimmt zu. Das heißt also Menschen, die sich definitiv mit dieser Thematik nicht mehr auseinandersetzen und sich nicht beschäftigen und sagen, ich brauche das nicht. Also wir haben im Grunde sowohl schmelzende, wegschmelzende Religionssituationen, vor allem in Europa. Wir haben neu aufbrechende religiöse Bewegungen, Suchbewegungen, spirituelle Bewegungen, die einfach ein Faktum sind. Nur, die sind halt nicht in der Kirche, die sind an der Kirche vorbei. Und das ist das Problem der religiösen Kirchen, wie sie damit umgehen. Ich würde zunächst einmal nüchtern sagen, Vorsicht, das Christentum, jetzt nenne ich das Christentum, hatte eine Monopolstellung über Jahrhunderte. Das heißt, alles, was sich auf diesem religiösen Markt abgespielt hat, hat das Christentum kontrolliert. Jetzt hat das Christentum... Ja, aber... Ja, freilich, aber wenn ich in andere evangelische oder kalvinistische Destinationen gehe, dann war es dort wieder umgekehrt. Also das heißt, drum ist schon, je nachdem von woher ich schaue, nicht, ein Calvin und in Genf, das war auch nicht gerade die Ausgeburt von einem toleranten, modernen Wesen. Nicht? Also das heißt, es ist nicht bloß das, die Frage des Katholischen, sondern wer hat den Monopol? Und welche Funktion hat Religion? Und diese Funktion der Monopolisierung des Religiösen, der Kontrolle des Religiösen, das hat das Christentum, hat die katholische Kirche verloren, die evangelische Kirche. Und das bedeutet aber nicht, dass damit das Religiöse weg ist, sondern das Religiöse entsteht sozusagen wie auf einem freien Markt, nun von sich her, mit sehr archaischen Formen. Was es alles an Riten da im religiösen Markt gibt, ist unglaublich. Und es bestätigt eigentlich das, was Religion zuerst ist. Religion ist Ritur, ein Ritus, Expressivität des Menschen. Und Menschen suchen heutzutage großteils nicht irgendwelche theologisch, vernunftmäßig aufgerüstete Glaubensvorstellungen, sondern eher seelisch, leiblich, körperlich erfahrbare Ekstasen oder Empfindungen. Also das wollte ich zu dieser Sache noch sagen. Die Frage von Vernunft und Glauben, das ist ganz bewusst, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Diese beiden Pole müssen sich konfrontieren. Über die Frage der Erbsünde, das lasse ich jetzt weg, denn da hat sich auch die Entwicklung in der Theologie, Gott sei Dank, so weit entwickelt, dass man da manches jetzt schlimmerweise muss man auch, klar, ist überhaupt keine Frage, kritisch der Geschichte überantworten, und wir haben in der katholischen Kirche heutzutage sozusagen das größere Prinzip gegenüber der Erbsünde, nämlich den unbedingten Heilswillen Gottes, so wie wir das in der Theologie nennen. Das heißt, jeder Mensch, jedes Geschöpf steht von Gottes Augen aus unbedingt in seinem Heilswillen und nicht unter einer Erbsünde. Das ist ein augustinisches Theorem gewesen. Die Bibel kennt keine Erbsünde. Die Bibel kennt das Faktum, jeder Mensch ist Sünder, oder umgekehrt negativ gesprochen. Es gibt keinen, der nicht irgendwo in seinem Leben auch einmal scheitert in Bezug auf sein Leben, seine Gerechtigkeit. Also keiner kann sagen, ich bin sozusagen rein von irgendwelchen Fehlern. Und dieser Umstand ist von Augustinus mythologisiert worden. Und er ist bis ins 20. Jahrhundert transportiert worden. Vernunft hat ein Stück weit so einen Glaubenssatz, wobei ich nicht die Wahrheit dieses Satzes auch einfach nur damit vom Tisch wegwischen will. Denn wir sehen schon auch in unserer Geschichte immer wieder solche Konstellationen, solche Konfigurationen des Übels, in die wir hineingeboren werden. Das heißt also, Schuld ist immer auch sozusagen nicht nur etwas Persönliches, sondern es kann sich ein Biotop von Gewalt, von Zerstörung kulturell heranbilden, wo Menschen dann auch angesteckt werden. und oder wo Menschen Bedingungen vorfindet, wo du nicht einfach gut sein kannst, sondern wo der brutale Lebenskampf dein Leben prägt. Und das muss man sehr, sehr genau anschauen. Und da ist die Vernunft das Medium, das sozusagen da hineinblickt. Und das ist immer ein Spannungspol gewesen. Offenbarung und Vernunft. Es geht nicht darum, eine Vernunftreligion zu machen. Die Aufklärer haben das versucht. Die Aufklärer hatten genug von dem Streit der Offenbarungsreligionen und haben gesagt, wir müssen die Religionen runterfahren auf das einzig Vernünftige, was sie sind. Dass es einen Schöpfer gibt, dass es eine Gut und Böse gibt, dass es eine gerechte Strafe gibt und dass es ein ewiges Leben gibt. Das waren dann Vernunftprinzipien. Nur wir haben in der Französischen Revolution auch gesehen, dass diese Vernunftprinzipien nicht davor bewahrt haben, dass die Revolution selbst nicht auch wieder ihre Kinder gefressen hat. Und drum muss sich eine Vernunft auch umgekehrt von der Religion her diese Fragen stellen lassen. Wie kann das Menschsein sozusagen auch heil werden, was wir von der Vernunft und vom Verstand her nicht schaffen und nicht lösen. Ein Beispiel, Sie haben es gesagt, ist das Leiden. Darum habe ich das ja angesprochen. Wir können mit Vernunft und mit Verstand viel Leiden mindern. Und es ist das Gute der Vernunft, dass sie sozusagen sich nicht zu schnell auf Gott beruft oder auf einen Himmel und Menschen vertröstet und sagt, was können wir hier machen? Aber wir erleben auch, mit Wissenschaft allein können wir diese Probleme definitiv auch nicht lösen. Wir bleiben kontingent. Das heißt, wir bleiben zufällige Geschöpfe und im persönlichen Schicksal erleben wir das immer wieder. Für eine Masse mag es wohl viel Glück geben, aber den Einzelnen kann es jederzeit treffen. Und ist das vernünftig? Ist das nicht vernünftig? Welche Möglichkeiten hat er? Ist es gerecht? Genau. Und da sind diese Fragen, die Sie und ich würde auch sagen, die Theologie soll hier auch nicht zu viel quatschen. Sie soll hier Solidarität üben. Sie soll Beistand üben. Das ist das Wesentliche, was wir tun können, was religiöse Menschen auch tun sollen. Nämlich im Leid helfen, das Leid zu bewältigen, aber auch im Wesentlichen im Leid beizustehen, das wir nicht erklären können. Wir können es vielleicht wissenschaftlich erklären. Jeder kann ein Erdbeben erklären. Aber du kannst es nicht existenziell erklären. Den Menschen, der sein ganzes Hab und Gut, seine Familie verliert, den kann man nicht mit Geologie kommen. Dann kann man nur mit Hilfe kommen, mit Beistand, mit Empathie. Das kann Religion fördern. Das soll Religion fördern.
Ein Mikro bitte. Sie auch? Okay.
Weil Sie jetzt so ausführlich über Leid gesprochen haben und was Religion mit Leid vielleicht verbessern kann oder am Leid. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf etwas Aktuelles zurückkommen. Bischof Romero wurde soeben heilig, das heißt
selig gesprochen.
Selig gesprochen. Und Bischof Romero hat einen anderen Weg eingeschritten. Er hat die Menschen nicht getröstet. Mit Leid kann man nicht definieren. Leid kommt, womöglich, ich weiß nicht warum, wodurch. Bischof Romero ist zu den Armen gegangen und hat dort versucht, ihr Leben zu ändern. Er hat versucht, die Regierung zu beeinflussen, dass sie die Armen endlich in ihrer Existenz nicht mehr bedroht, ihnen hilft. Was ist passiert? Das Militär hat ihn in einer Kapelle einfach niedergeschossen. Und ich glaube, Religion in diesem Verständnis würde Leid anders definieren. Danke.
Ich weiß nicht, ich fühle mich da jetzt gar nicht in einen Widerspruch mit Ihnen, denn das ist ja die radikalste Solidarität, die ich ausüben kann, wenn ich an die Seite der Armen gehe. Und Romero, den ich ja sehr, sehr schätze, und das ist genau meine.
Wie lange hat es gedauert?
Freilich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist unerträglich, natürlich, dass eine solche Person gewürdigt wird auf diese Weise. Gar keine Frage. Das ist ein Prophet, der gefährlich ist. Dort, wo Leid aufgehoben wird, vor allem wo es um soziales, ungerechtes Leid geht, gemachtes Leid, wo ein Teil der Bevölkerung sozusagen Vorteile auf Kosten der anderen, dort bin ich bei den großen Konflikten. Und das Christentum und Religionen haben immer auch Ethiken gehabt, die gemeint haben, dort wäre der Platz der religiösen Menschen. So will sozusagen theologisch gesprochen, dass Menschen oder die sich zu Jesus von Nazareth bekennen, sich an die Seite dieser Menschen stellen und für sie solidarisch sind. Also da sehe ich eigentlich jetzt keinen Widerspruch von meiner Sichtweise, aber okay.
Danke. Ja. Ich habe eine etwas seltsame Frage, aber vielleicht können Sie mir die beantworten. Und zwar der Herr Professor Millendorfer von der Studie Luxemburg hat einmal gesagt, in Europa geht es uns eigentlich im Verhältnis zu den anderen Kontinenten sehr, sehr gut. Und der hatte diese Begabung, dieser Professor, dass er aus Statistiken, die bereits vorhanden waren, neue Statistiken gemacht hat. Und nach seiner Berechnung war es so, dass wir unseren Vorfahren zu verdanken haben, dass es uns so gut geht, weil die einfach so viel Glauben gehabt haben und in einem anderen Verhältnis noch gelebt haben. Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, ich denke mir schon manchmal, wir sind sehr, sehr privilegiert hier. Ja, wir haben keine Erdbeben, wir haben keine Hurrikane und was weiß ich was alles. Und im Großen und Ganzen sind wir immer noch sehr reich und etc.
Gibt's ja, das kann ich sofort nachvollziehen. Ich muss noch mal nachfragen, weil Sie sagen, weil Sie so einen Glauben hatten.
Welchen Glauben meinen Sie? Die Frage ist es jetzt Zufall, dass wir gerade hier leben und es uns gut geht? Oder hat Europa irgendetwas getan, was die anderen nicht getan haben? Wir haben ja sehr lange sehr gut auf sehr hohem Niveau gelebt. Jetzt werden wir ein bisschen abgelöst. Gibt es da für Sie Erklärung?
70, 80 Jahre zurückgedreht,
ja,
hätte dieses Bild anders ausgeschaut. Also das heißt, es ist immer eine Frage, welchen Zeithorizont ich hernehme. Hätte ich 100 Jahre zurückgedreht, die industrielle Revolution von 1850 bis 1900, wenn man in England geschaut hätte, in Frankreich oder sonst irgendwo, was sich da abgespielt hat in den Städten, in den Fabriken und so weiter, dann würde ich sagen, diese Phase von 1800 bis 1950 hat für Europa eine derartig schreckliche Leidgeschichte bedeutet.
Kinderarbeit.
Kinderarbeit angefangen. Die Sterblichkeit um 1900 war die Lebenserwartung von Frauen 42 Jahren, von Männern 45 Jahren.
Ja.
Vor 100 Jahren. Das heißt also, was sich hier getan hat, ist praktisch diese ganz, ganz starke Entwicklung aus der Geschichte auch dieses Leidens, Systeme zu schaffen, die erstens friedensstiftend sind, weil Krieg ist immer die Zerstörung von Leben und Lebensgrundlagen. Eine Ökonomie zu entwickeln, die sozusagen prosperiert. Wissenschaft, Kultur, Bildung, Gesundheit etc. Alles das aufzubauen, das ist sozusagen das ist für mich kein Zufall, sondern das ist eine Lerngeschichte, das sind Konsequenzen gewesen, die da gezogen worden sind. Aber, und das muss man jetzt dazu sagen für mich, es macht nicht viel Sinn heute, Europa als eine Insel zu machen und das nicht im globalen Verhältnis zu sehen. Denn das ist das Entscheidende. Europa hat seinen Wohlstand und auch sein Können immer auch, und da müsste man jetzt lange zurückgehen, auf Kosten oder zumindest unter großer Ausbeutung und zur Nutzemachung von anderen hergeholt. Wenn zum Beispiel voriges Jahr Europa mit Senegal einen Handelsvertrag der Fischerei abschließt und für eine Tonne Thunfisch 240 Euro Senegal geht, was zur Folge hat, dass Europa die Fischereien dort unten leerfischen lässt und die Senegalesen nichts mehr haben, dann hat das nichts mit Wohlstand, Gerechtigkeit und wir sind so gut zu tun, sondern mit einer Art und Weise des Wirtschaftens, die sozusagen das macht, was vor 150 Jahren innerhalb von Europa passiert ist. Und darum ist es eine Frage der Zukunftseuropa, was tut es mit diesem Wohlstand und wie geht es damit um? Und ich habe heute eher den Eindruck, Europa fängt an, rundherum eine Burg zu bauen und zu sagen, wir möchten unseren Wohlstand, das, was wir uns geschaffen haben, nicht bedrohen. Und es bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht diese Angstphänomene und diese Bedrohung ernst nehmen müssen. Das ist überhaupt kein Thema. Sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir eine Zukunft schaffen. Und ich glaube, die ökologischen, die sozialen Fragen der Zukunft, das werden die Fragen des 21. Jahrhunderts sein. Wie kann man eine Menschheit in einer Menschheit leben, die Interessens- und die Überlebenskämpfe und Konflikte nicht mit Gewalt lösen soll? Wir können nur auf Solidaritäten hoffen, wo wir sagen, löst bitte diese Konflikte nicht mit dem Mittel der Gewalt. Wie können wir eine Wirtschaft entwickeln, die nicht drei Erdenplaneten braucht? Würden alle so leben wie die Amerikaner, brauchen wir drei Kugeln. Alle so wie die Europäer, brauchen wir zwei Kugeln. Und würden alle so leben wie die Inder, dann würden wir mit einer Erde auskommen. Wer möchte so leben wie der Großteil der Inder? Diese Frage haben wir nicht gelöst. Und das bedeutet, welche Rolle spielen, und da bin ich jetzt dort bei diesem Glauben, welche Rolle spielen hier Religionen? Haben Religionen erstens diese Sensibilität und diese Wachsamkeit, diese Gefahren und diese Herausforderungen wahrzunehmen? Und stiften sie die entsprechenden Impulse hinein? Die Impulse der Solidarität zum Beispiel, die Impulse der Kreativität. Gesellschaften, die in Angst verfallen, neigen dazu automatisch, sich zu verdichten und werden starr oder werden anfällig für Ideologien, für Feindbilder. Und ich glaube, man braucht nicht viel Krisen in einer Gesellschaft auslösen, und die Feindbildsemantik feiert Urstände.
Ja, bitte.
Ich komme zurück auf das Thema pfingstliche Gedanken, der Teil dieses Themas. Und ich habe gelesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da kommt vor, sie sprachen in allen Sprachen und alle haben sie verstanden. Mhm. Das habe ich dann für mich ausgelegt und habe gesagt, wir haben ja eine gemeinsame Sprache. Das ist die gemeinsame Sprache der Menschlichkeit, der Humanität, der Nächstenliebe, der Empathie. Mhm. Und das war für mich eigentlich das Pfingsterlebnis. Mhm. Ja. Und dann nochmal zur Wissenschaft ganz kurz. Die Wissenschaft ist eine permanente Eliminierung von Fehlern. Gibt es das
in der Religion auch? Ja.
Dankeschön.
Also zum Ersten, das ist ja ein wunderbares Beispiel. Wie können sich Menschen, die verschieden sind, verschiedene Ethnien, verschiedene Sprachen und so weiter, wie können sie sich verstehen, ohne dass sich die Verschiedenheit aufhebt? Denn es heißt ja dann nicht, jetzt gibt es keine Römer mehr, keine Griechen mehr oder sonst was. Die bleiben alle, aber sie hören einander, sie verstehen einander. Natürlich ist das ein Bild und nicht ein Sprachkurs, ein genialer, sondern ein Bild dafür, was notwendig sein müsste, dass Menschen trotz ihrer Verschiedenheit sich miteinander verstehen. Das ist sozusagen das Beste des Heiligen Geistes, nämlich dass sich Menschen als Geschwister verstehen, als Kinder Gottes verstehen, jetzt religiös gesprochen. Wir haben Gott sei Dank eine Alternative gefunden, die nicht den religiös transzendenten Glauben notwendigerweise für dieses Bild braucht, nämlich die Universalität der Menschenrechte. Das heißt also das Gefühl, das, was Sie gesagt haben, wir sind doch alle Menschen. Es gibt keine Rassen. Es gibt nur Menschen. Das ist in der Zwischenzeit auch klar geworden. Nicht? Früher hat man immer von verschiedenen Rassen gesprochen. Wir sind genetisch alle dasselbe. Eine einzige Menschheit.
Ich möchte dazu zur gemeinsamen Sprache was sagen. Die Mimik der Menschen, ganz egal, wo sie leben, welche Hautfarbe sie haben, das kann man ablesen, das kann man nicht verstellen, wenn man lügt, und das kann man lesen und das kann man lernen. Ich habe da so einen Workshop mitgemacht, das ist unglaublich. Das sind oft nur Sekunden, wo man merkt, wie jemand wirklich denkt und fühlt und so weiter. Also das wäre eine gemeinsame Sprache. Und ja, das
wär mein. Und zur zweiten Frage, Sie würden Wasser auf meine Mühlen damit schütten. Als Theologe glaube ich und hoffe ich auf die Fehlerüberwindungskraft auch einer Religion. Und das gibt es auch, dass Religionen lernen. Nur ein Beispiel. Man hat bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht geglaubt, dass die katholische Kirche jemals das Prinzip der Religionsfreiheit akzeptieren wird. Weil es damit akzeptieren würde, dass sozusagen die Wahrheit, in deren Besitz sie sich glaubte, dann mehr oder weniger relativiert würde. Oder dass Staaten, die atheistisch sind, praktisch damit legitimiert würden. Der Konflikt zwischen dem Absolutismus und den Menschenrechten und der ersten Demokratien und bis ins 20. Jahrhundert war die katholische Kirche sozusagen ein Bollwerk, die Religionsfreiheit nicht aufzugeben. Das Zweite Vatikanische Konzil hat tatsächlich das Prinzip der Religionsfreiheit akzeptiert. Aber es war nur möglich, weil es sich auf ihre eigenen Traditionen berufen hat, beziehungsweise ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Quellen besser verstanden hat und dann erst erkannt hat, dass eigentlich die Theologie, die sie hatte, gar nicht so wirklich biblisch ist. Denn die biblische Religiosität war immer eine Religiosität der Freiheit. Niemals durfte jemand zum Glauben gezwungen werden. Und als man das prinzipiell von der Bibel her, die Praxis ist was anderes, aber das biblische Wort als Prinzipwort, auf das ich mich berufen kann, war dann die Lösung dafür, dass sowas wie eine religiöse Freiheit entstanden ist und dass man das Gewissen als die letzte Instanz betrachtet hat, die auch die Kirche akzeptieren muss. Und insofern kann man sagen, ja, es gibt Fehlerüberwindung. Nur die funktionieren leider nicht so einfach wie in der Wissenschaft. Die Wissenschaft wechselt halt die Formeln aus oder die Theorien. Das geht mit Menschen nicht so leicht. Menschen müssen lernen und verlernen auch wieder, vergessen wieder, machen wieder dieselben Fehler. Wir brauchen ja uns ja nicht selber anschauen. Und insofern sind solche Großkulturen und ihre Lernfähigkeit etwas ganz, ganz Schwieriges. Also sie treffen einen Punkt, absolut, weil wir heute sehen, gerade auch wenn wir woanders hinschauen, aber wenn ich in meine eigene Kirche schaue, sehe ich ja das auch genug. Wir würden genug erkennen, wo Fehler sind. Und sie werden nicht verändert oder noch nicht verändert. Dann muss man halt dran arbeiten. Dann muss man halt wissen, das ist ein Hochseedampfer, der fährt sozusagen mit einer gewissen Breite und Größe und ist nicht so schnell navigierbar. Aber wenn Menschen überzeugt sind, die Fehler, die da passieren, sollten nicht sein und da nicht aufgeben, dann werden vielleicht doch in 50 Jahren, in 100 Jahren Fehler korrigiert werden. Bei Galileo Galilei, um ihn noch anzusprechen, hat die Kirche 400 Jahre gebraucht. Richtig. Er hat 400 Jahre gebraucht. Dem Galileo Galilei nützt es nichts mehr. Ist gar keine Frage. Aber als Großinstitution hat es wenigstens diesen Konflikt als Konfliktgeschichte auch jetzt einmal aufgearbeitet gegeben und heute schauen Gott sei Dank doch die Diskussionszustände anders aus.
Kurz bitte, weil wir kommen schon zum Ende. Ja. Ja, bitte.
Also, Sie hatten am Anfang gesagt, der Geist weht, wo er will. Ja. Und ich glaube einfach, dass dieser Geist einfach diese Begeisterung ist, die wir vom anderen haben. Also, dass mein Gegenüber, wenn ich den so annehmen kann, wie er ist und mit Freude annehmen kann, dann ist dieser Geist da. Und der Karl Rahner hat gesagt, der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Das heißt, wenn wir diesen Geist nicht hinkriegen, dann werden wir uns eigentlich alle in diesem Konkurrenzsystem umbringen. Und jetzt nochmal, um das zu verschärfen, heute verhungert alle 4 Sekunden ein Kind auf der Welt. Damals im Krieg starb in Stalingrad nur alle 7 Sekunden ein Soldat. Heute ist alle 4 Sekunden und dafür sind wir alle verantwortlich. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Bibelstelle, da habe ich lange gebraucht, bis ich die verstanden habe. Und das ist Matthäus 10, 34 bis 39. Der hat gesagt, ich bringe nicht den Frieden, hat er gesagt, ich bringe das Schwert. Und ich werde die Familie, die werden sich alle streiten und was weiß ich. Und warum, wenn man mir nicht nachfolgt? Das heißt, wenn man auf der Welt den Bruder in Afrika oder irgendwo nicht als gleichberechtigt sieht zu seiner Familie, wenn ich das nicht kapiert habe, dann werde ich kein Mystiker sein. Und dann werde ich einfach weiter mich manipulieren lassen für eine ganz bestimmte Gruppe. Und das passiert ja immer dann, wenn Krisenzeiten kommen. Wenn jeder Österreicher mit 30.000 Euro verschuldet ist, ist das schon mal eine Krisenzeit. Die Schulden kriegen wir nicht mehr weg. Und wie machen wir das dann? Ne? So, danke.
Danke.
Ich fasse mich jetzt ganz kurz.
Bitte, ja.
Mir ist das wichtig, das Beispiel von dir, Franz, noch zu ergänzen mit Senegal und EU-Fischereiabkommen, denn die meisten wissen das gar nicht, was das bedeutet für viele Länder, warum es überhaupt Piraterie gibt. Das ist nämlich die Wurzel aller Piraterie, dass wir diesen Menschen ihre lebensnotwendigen Güter wegfischen.
Ja, danke. Da hinten noch.
Ich möchte kurz noch beim Fehlerthema einhaken. Und zwar, wenn man sich die Wirtschaft, Wissenschaft und Technik der letzten 50 Jahre ansieht, dann haben wir gigantische Fortschritte gemacht. Ja. Allein vor 20 Jahren haben wir noch in Kilobyte gerechnet, heute fast nur mehr in Terabyte. Ich würde mir wünschen, dass es in der Religion und in den Geisteswissenschaften insgesamt denselben Fortschritt gibt. Weil ich glaube nämlich, dann könnten wir sogar im Paradies leben. Und wenn ich mir nämlich anhöre, was zum Beispiel die Religionsgründer gesagt haben, Jesus hat zum Beispiel gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt und damit meine Freude in euch sei. Ja? Was der Dalai Lama oder Buddha, die sprechen von Erlösung und Erleuchtung und Glück vor allem auch. Ja? Im Taoismus geht es von mir aus um die Einheit mit dem Kosmos, im Hinduismus um sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Das geht immer um diese Essenz sozusagen der Einheit mit, ich möchte nicht bewusst nicht das Wort Gott verwenden, sondern das Wort göttlich, sodass wir ein göttliches, großartiges Leben haben, sozusagen, dass wir Freude haben. Ja. Und Teilhard de Chardin hat gemeint sozusagen, Freude ist das sicherste Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Und ich glaube sozusagen, wenn wir in diese Richtung denken und forschen, dann werden wir eigentlich am besten Weg. Wenn man sich gleichzeitig aber ansieht, dass wir seit der Kindheit ungefähr 96% unseres Lachens und unserer Freude verlieren, dann müssen wir uns fragen, welchen Geist haben wir uns gewissermaßen aufgeladen, sozusagen, dass uns diese Freude so sehr verloren gegangen ist. Ja? Und wenn wir diese Freude der Kindheit ein Stück wiedergewinnen, sozusagen, und diese Lebendigkeit und Natürlichkeit und auch Gesundheit vor allem, ja, dann, und den entsprechenden Geist entwickeln, ich glaube, dann wird die Welt komplett anders aussehen.
Dankeschön. Wollen Sie noch dazu was sagen?
Also ich bin ganz bei Ihnen, weil das ist ja unser aller Wunsch, nicht? Und auch der Wunsch von Religionen, gar keine Frage. Andererseits, und das ist sozusagen mein andererseits, das, was das ungeheuer viel schwieriger ist als technische Systeme, ist das intersubjektive Lernen. Selbsterkenntnis, aber auch miteinander erkennen, wohin sollen wir gehen. Das heißt also, dadurch, dass wir Geschöpfe sind, Wesen sind, die mit Freiheit operieren, kann ich sie sozusagen nicht in dem Maße instrumentalisieren, vertechnisieren, wie ich technische Systeme hochentwickeln kann. Und das ist der Unterschied. Das Bild ist zwar analog faszinierend, nur im ethischen Lernen, im spirituellen Lernen, das ist kein technisches Lernen, das ist Lebenslernen. Und da gebe ich Ihnen recht, was passiert als Frage gestellt, was passiert zwischen unserer Kindheit und dann der Erwachsenenwelt? Ja, wir werden erwachsen, wir werden hineinsozialisiert in diese Kultur, die extrem komplex ist und die natürlich auch extrem bestimmt ist, die mit bestimmten Interessen, mit bestimmten Systemen und Strukturen ausgestattet ist. Und wir werden hineinsozialisiert. Ein Kind ist sozusagen noch ein offenes Geschöpf, und Kinder von Geburt an sind auf der ganzen Welt sozusagen offene Wesen. Wir selbst sind es. Wir unterscheiden uns genetisch von einem Menschen vor 20.000 Jahren nicht. Nur durch die Kultur, in die wir hineingeboren und hineingewachsen sind. Und darum ist praktisch die Idee der Kulturveränderung, das, was die Religionen hineinbringen wollen, aber eben in dieser Ambivalenz. Und da habe ich selbst noch einmal eben diesen Punkt auf, am Schluss noch einmal festzumachen. Religionen sind von sich her auch nicht diese Systeme, die dieses Lernen automatisch können, sondern die in Auseinandersetzung mit den anderen Menschen diese Vision befeuern können. Aber befeuerte Visionen haben immer auch schon wieder die Gefahr, dass sie andere verbrennen, dass sie andere zwingen. Das ist die Wahrheit. Wie können wir überzeugt sein von gutem Leben und gleichzeitig mit Respekt, wie Sie sagen, und Toleranz und Geduld dorthin arbeiten, durch die unglaubliche Mühsal des je konkreten Lebens, der je konkreten Geschichte und Gesellschaft. Und dann ist der Fortschritt, den Sie gemeint haben, gar nicht so groß, weil wir haben hier ein Megaprojekt, das wir seit 10.000 Jahren schultern, seit der Steinzeit. Und das ist der riesige Diskrepanz, in der wir drinnen stehen. Wir sind ethisch manchmal oder gefühlsmäßig, vor allem mit unseren Aggressionen und so weiter, eher wie Steinzeitmenschen noch unterwegs und technologisch sind wir weiß gut wo angekommen. Und diese Diskrepanz zu schließen, da Brücken zu machen, da brauchen wir alle Kräfte der Menschheit und auch der Religionen, um das zu vollbringen.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die pfingstlichen schönen Gedanken. Ich möchte noch kurz die nächsten Kepler-Salon-Programme bekannt geben. Der nächste Kepler-Salon ist eine Kooperation mit der KTU. Das findet am 28.05. am Donnerstag um 18.15 Uhr hier im Haus statt. Das Thema ist Zeichensetzung ohne Zeichen über die Lehre. Die Vortragende ist Sandra Lehmann. Und Montag, den 1.6. um 19.30 Uhr gibt es Kepler-Salon extern, Entschuldigung. Das Thema ist Haltbarkeit, die wir wollen. Vortragender ist Stefan Schritte und der Veranstaltungsort ist das Medienkulturhaus in Wels in der Polheimer Straße 17. Das wär's für heute. Die Bar ist bis 22 Uhr geöffnet. Wenn Sie sich noch weiter austauschen möchten, gerne. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Danke.